Herzlich willkommen, liebe Hoodies, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge des Podcastes Essen unser Hood. In diesem Podcast kommen Bewohner, Bewohnerinnen, Geschäftsleute und Einrichtungen zu Wort und plaudern über dies und das. Heute habe ich mich mit einer Bewohnerin unseres Stadtteils getroffen, um mit ihr über ihr Leben und ihr Leben mit der neurologischen Erkrankung Multiple Sklerose zu sprechen. Hallo liebe Martina, schön, dass du dich gemeldet hast, um uns mal davon zu erzählen, wie sich das Leben mit MS so gestaltet, ja, und gestalten lässt.
Hallo René, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, dass ich über mich oder über meine Krankheit sprechen kann, um das den Nachbarn, den Leuten, die den Podcast hören, näher zu bringen und zu sagen, was ist es, wie lebt es sich damit, weil die Leute immer nur sehen, da sitzt einer im Rollstuhl, oh Gott, was hat er denn?
Ja.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, ich mich auch, sehr. Martina, erzähl uns mal ein bisschen von dir. Wie alt bist du? Was hast du für eine Zeit hinter dir, sage ich mal so?
Ja, ich bin jetzt 59 Jahre alt. Ich, wie man hört, komme ich nicht aus Essen. Ich bin vor, muss überlegen, 1983 bin ich hierher gekommen zum Studium. Deswegen kenne ich auch den Stadtteil Holsterhausen ganz gut. Ich habe hier 7 Jahre meines Lebens am Uniklinikum zugebracht. Habe Medizin studiert, habe dann auch eine Facharztausbildung angefangen, die ich in Steele im damals Lutherhaus, jetzt Alfred-Krupp-Krankenhaus, durchgeführt habe. Zwischenzeitlich sind wir 2,5 Jahre nach Bayern gezogen, weil ich neben der internistischen Ausbildung eine Vertiefung in Altersheilkunde, in Geriatrie machen wollte. Nach der Geburt meiner Tochter oder unserer Tochter sind wir 1998 wieder nach Essen zurückgekommen und dann habe ich hier weitergearbeitet bis Januar 2007. Ich wurde dann aufgrund meiner Krankheit berentet, wobei ich sagen muss, die Krankheit hat wahrscheinlich schon während meines Studiums begonnen. Ich habe damals aber über die Symptome, die aufgetreten sind, mir nie Gedanken gemacht. Ich hatte eine Fußheberschwäche rechts, bin auch öfter mal gestolpert, was recht lustig war, so im Kommilitonenkreis. Das kam und ging und ich habe einfach gedacht, naja, was kommt, geht wieder.
Ja, ja.
Und ich bin auch ganz gut über die Zeit gekommen, konnte gut arbeiten, habe ja 97 meine Tochter bekommen, war alles prima, Schwangerschaft, alles, habe mich so gut gefühlt wie nie. Und als das Kind dann da war, so ungefähr 2, 3 Jahre später, habe ich gemerkt, oh, das Gehen wird immer schlechter. Habe ich mir aber immer noch keine Gedanken gemacht. Beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ich habe so ein bisschen nach hinten weggedrängt, habe gesagt, naja, das wird schon nichts Schlimmes sein. Wobei ich ehrlich gestehen muss, im Hinterkopf habe ich immer gewusst, und ich wäre auch blöd, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass
als Ärztin,
da etwas
ne?
ist.
Ja.
Und dann bin ich...
Aber wolltest du dann nicht weiter graben, weil du Angst davor hattest? Oder?
Nee, ich habe irgendwie gedacht, nee, du hast das nicht.
Ja.
Das ist nichts, du kriegst das nicht. Mhm. Das war eine ganz klassische Art der Verdrängung eigentlich.
Ja.
Und ich habe das auch so lang verdrängt und arbeiten ging, bis es dann irgendwann nicht mehr ging. Aufgefallen ist es, weil Sarah, die war damals 3, 4 Jahre alt, zu mir sagte, du läufst wie eine Oma. Wenn ich so hinter ihr her wollte, Fahrrad fahren, rennen, irgendwas. Und es stimmte auch.
Aber ist dir auch da noch nicht so aufgefallen?
Doch, dass, mir ist es aufgefallen, aber ich habe immer gedacht, nein, jeder, nur du nicht. Also das, was man Patienten klassischerweise vorwirft, warum kommst du denn nicht früher, habe ich selber auch gemacht. Also ich war dann auch der Patient, ich war nicht mehr der auf der anderen Seite. Und dann bin ich doch gegangen, 2002 rum zu einer Kollegin, zu einer Neurologischen, und dann bestand erst Verdacht, dass es ein Bandscheibenvorfall war. Und bin dann durchs MRT gekommen und als ich die ersten MRT-Bilder gesehen habe, gab es nichts mehr zu diskutieren. Und der radiologische Kollege hat mich nur angeguckt, hat gesagt, was sehen wir hier? Dann habe ich gesagt, ja, ich sehe die Entmarkungsherde im Gehirn, ich sehe, dass ich eine MS habe. Und dann hat er gesagt, ja, müsste noch neurologisch bestätigt werden. Und dann ging die große Reise los, die diagnostische Reise im Krupp-Krankenhaus, damals bei Professor Berlit, der so ein MS-Experte war. Dann erst habe ich gesagt, ach nö, ich warte noch, das geht wieder vorbei.
Ja.
Es ging ja auch immer wieder mal vorbei, die Symptomatik. Aber 2004 konnte ich wirklich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr gut gehen. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir es komplett. Wir fangen die Diagnostik an, ziehen die durch, weil du musst dich auch Rückenmarks punktieren lassen, Nervenwasser abziehen und sowas alles.
Ja,
da wo man denkt, hu, es ist nicht so schön, aber es ist alles gemacht worden und dann stand die Diagnose. Und ich auch, kann ich aber später erzählen, weil du stehst mit der Diagnose tatsächlich alleine.
Ja.
Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den wir später nochmal ansprechen können.
Ja, wohnt jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, so wie
ja,
wir ja
so
auch.
Wie ihr auch.
Seit 3 Jahren, weil wir ja Nachbarn sind. Seit 3 Jahren in Holsterhausen. Vorher habt ihr in Steele gewohnt, richtig?
Wir haben erst in Steele gewohnt und dann in der Innenstadt im Universitätsviertel.
Genau.
Sind dort aber weggezogen, weil das A zu groß für uns war und B, und da kommen wir dann schon ins Kleinteilige, das Badezimmer nicht mehr gut für mich zu gebrauchen war. Es geht dann um Einstieg in eine Dusche. Ist das ebenerdig? Ist da ein kleiner Sockel oder so? Und dann haben wir uns hierfür interessiert, weil im Allbau es eine Dame gab, die sich für Senioren und Behinderte eingesetzt hat. Ich habe den Namen leider vergessen, wer das war. Und die hat gesagt, guck doch mal in der Kranachstraße.
Ja.
Und da haben wir so auf den letzten Drücker uns beworben und sind hierher gekommen. Und das, ich muss sagen, das ist eigentlich bisher die beste Wohnung für mich mit Rollstuhl oder am Rollator, die wir bisher hatten. Wobei es auch hier natürlich Stolpersteine gibt. Ich muss nur an unsere Haustür denken. Die kann ich alleine nicht aufmachen im Rollstuhl sitzen. Die ist
das
zu
stimmt,
schwer.
Ja. Ja.
Da müsste ein Knopf hin, eine Tastatur aufdrücken, dass die automatisch aufgeht. Aber da kommen wir ins nächste Thema. Das muss immer beantragt werden und die meisten sagen, oh Gott, das kostet Geld, das können wir nicht machen.
Obwohl dieser Knopf, also dieser Buzzer, damit die Tür aufgeht, der wäre ja für alle hier hilfreich.
Ja, es ist
wenn man
ganz
voll bepackt
viel
ist,
alles,
kann man einfach mit dem Ellbogen oder
richtig.
Mit dem Knie oder wie auch immer
einmal dran
gegen
die Tür.
Drücken und dann geht die Tür auf. Das wäre für alle praktisch. Für dich natürlich noch praktischer, damit du noch auch alleine mal raus kannst, so ohne dass da jemand behilflich sein muss. Und in der alten Wohnung war dann auch die Dusche ein Problem, weil da ein kleiner Sockel war, oder?
Und die war auch kleiner als hier und ein bisschen verwinkelt hinter einer Tür, bis ich da irgendwie mit sämtlichen Gerätschaften und Hilfsmitteln drin war, das war schwierig.
Ja.
Insofern ist das hier wirklich besser.
Mich würde mal interessieren, was Multiple Sklerose überhaupt ist. Kannst du uns das mal ein bisschen erklären?
Ja.
Also, dass es eine neurologische Erkrankung ist, weiß ich schon. Aber vielleicht, vielleicht wo das herkommt und was das mit einem machen kann.
Okay, also Multiple Sklerose ist eine, ja hast du schon gesagt, neurologische Erkrankung. In den letzten Jahren ist man dahinter gekommen, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Das heißt, mein körpereigenes Abwehrsystem hat irgendwann, und das weiß man nicht wann und wodurch, eine Fehlprogrammierung erfahren und arbeitet jetzt so, dass es meine Nervenzellen und die Isolierschicht der Nervenzellen als sozusagen Feind erkennt und die angreift. Und durch diesen Angriff kommt es zu einer Entzündung im Gehirn und im Rückenmark. Und da, wo die Entzündungen sind, kommt es zu Defekten. Und durch diese Defekte wird die Nervenleitung gestört. Also normalerweise geht es innerhalb von Millisekunden von oben nach unten, zack. Das funktioniert bei mir nicht mehr gut. Oder bei allen, die Multiple Sklerose haben, geht es nicht mehr.
Und dieser Defekt, wenn der eintritt, der bildet der sich auch wieder zurück?
Nein, das bildet sich nicht mehr zurück. Das bleibt so, wie es ist. Insofern ist Multiple Sklerose nicht heilbar.
Kann das jetzt jeden so treffen oder hat man da, ist das familiär vererbt?
Nee,
darauf wollte ich
überhaupt
hinaus.
Nicht. Das kann jeden treffen. Man weiß, wie es funktioniert, man weiß aber nicht, warum es funktioniert. Es gibt ganz viele Theorien. War da mal irgendein viraler Infekt? Jetzt neulich habe ich wieder gehört, Epstein-Barr-Virus, was viele kennen als eine ganz normale Krankheit im Kindes- oder Jugendalter. Kussfieber heißt das, dicker Hals oder so.
Mhm.
Kann ich mich nicht erinnern, dass ich das gehabt habe, aber das wird auch alles abgeklärt in der Diagnostik. Es kommt meistens nichts raus. Nee, es kommt nie irgendwas raus. Warum kriegt einer MS? Es
Ja.
ist auf einmal da. Und die Diagnostik dauert meistens sehr lange, weil wenn du hier 10 MS-Kranke hinsetzt, erzählt ja jeder von einem anderen Symptom oder von anderen Symptomen. Viele fallen auf, weil sie auf einmal nichts mehr sehen. Die
Genau, es gibt ja
sind auf
verschiedene
einem
Formen
Auge
davon, ja.
blind, ja. Und damit fallen ganz viele auf. Die gehen in die Augenklinik oder so, es wird nachgeguckt und dann, ei, der hat eine Sehnerventzündung. Und Sehnerventzündung, oh Gott, ja, multiple Sklerose. Und dann läuft es oft an, die Diagnostik.
Ah,
Das, ich
okay.
hatte nie was mit dem Sehen.
Ja.
Ich hatte nur am rechten Bein, ich konnte den Fuß immer weniger heben. Und du musst ja zum Gehen den Fuß heben können.
Ja,
Ne?
ja.
Und das ist dann nach oben gekrochen bis zum Oberschenkel. Ja, und dann sitze ich hier jetzt. Ne?
Und du hast schon gesagt, dass das nicht heilbar ist.
Nee, ist nicht
Warum
heilbar.
ist das nicht heilbar? Also es gibt auch für so viele Sachen
Ja.
Medikamente. Warum kann man das nicht heilen?
Weil man die auslösende Ursache nicht kennt. Es gibt ganz viele Medikamente auch für Multiple Sklerose, die sorgen aber nur dafür, dass deine Behinderung nicht zu schnell weiterschreitet. Und da muss ich dann erklären, es gibt mehrere Verlaufsformen. Man unterscheidet zwischen der schubförmigen Multiple Sklerose. Die Leute kriegen Schübe, das kennt jeder oder haben viele schon gehört. Die kriegen anfallsartig zum Beispiel diesen Sehverlust oder eine Lähmung oder so. Das dauert ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen. Da kann man ganz gut mit Cortison-Infusionen dagegen anarbeiten. Dann bildet sich dieses Symptom meistens fast vollständig zurück. Ich hatte wahrscheinlich ganz zu Beginn meiner Krankenkarriere auch sowas, weil ich habe ja immer an diesem Bein irgendetwas gehabt und
Ja.
irgendwann war es mal wieder weg.
Ja.
Dann gibt es aber, das passiert dann den meisten Schubförmigen, die rutschen in einen progredienten Verlauf. Das heißt, es geht von der Richtung immer nur bergab. Es wird
Okay.
immer schlechter, schlechter,
Ja.
schlechter, schlechter. Je nachdem, welchen Verlauf du hast, gibt es verschiedene Medikamente. Beim schubförmigen Verlauf gibt es unheimlich viele, die die Schubdauer verkürzen oder auch die Schubrate. Das heißt, du hast nicht mehr drei, vier Schübe im Jahr, sondern vielleicht nur ein, zwei. Je weniger Schub, je weniger Defekt im
Ja,
Gehirn oder im
ja.
Rückenmark. Da gibt es sehr viel. Für die Leute, die in der progredienten Phase sind, gibt es leider ganz wenig. Ja, Cortison kann man viel mitmachen oder für eine Zeit wieder was machen, aber so richtig anhaltend
Okay, also
noch nicht.
sorgen die Medikamente ja dafür, dass vielleicht die Anzahl der Schübe sich nicht
Ja,
erhöht,
genau.
ne? Ja.
Das verzögert natürlich deine Behinderung. Es
Ja.
verzögert Behinderung, es verzögert
Ja.
Pflegebedürftigkeit. Deswegen ist es eigentlich ganz schlau, möglichst früh mit einer Therapie anzufangen, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, als ich krank geworden bin, gab es viele dieser Medikamente noch gar nicht. Die sind erst im Laufe der Zeit entwickelt worden. Ich habe auch viele genommen, hast du vielleicht schon mal gehört, Interferon. Ich habe eine Zeit lang jeden zweiten Tag Interferon gespritzt. Das soll das alles ein bisschen aufhalten. Aber diese Medikamente haben natürlich alle ganz viele schwere Nebenwirkungen auch. Und du musst immer gut abwägen, was erreiche ich damit? Nehme ich dafür das in Kauf oder sind die Nebenwirkungen so schlimm, dass ich das gar nicht gut vertragen
Ja,
kann?
wie machst du das? Lässt du dich eher auf Nebenwirkungen ein? Oder hast du dich eher auf
Ich
Nebenwirkungen
habe
eingelassen?
am Anfang wirklich sehr viel probiert, weil ich gedacht habe, ich war damals 40, ich habe gesagt, nee, das kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Das ist noch zu früh, um in einem Rollstuhl zu landen. Und klar, du denkst, probier das und es wird besser werden. Womit habe ich angefangen? Mit Cortison. Cortison hilft immer, hilft jetzt auch noch. Und dann habe ich anderthalb oder 2 Jahre lang Interferon gespritzt, habe dann aber tatsächlich wegen Nebenwirkungen aufhören müssen, weil das, was Interferon verhindern sollte, dass ich so diese Spastik, also diese pathologische Muskelspannung kriege, Das ist auch gleichzeitig eine Nebenwirkung dieses Medikamentes.
Ach.
Und ich habe diese Nebenwirkung gekriegt. Dann habe ich das aufgehört.
Ja.
Ich habe auch eine Zeit lang eine Therapie gemacht mit einem Chemotherapeutikum, das wirklich aus der Krebsmedizin kommt, das aber bei vielen Multiple Sklerose-Patienten Wirkung zeigt. Habe ich tapfer gemacht,
Ja.
musste ich leider aufhören oder müssen viele aufhören, weil das deine Blutbildung beeinträchtigt und ich habe irgendwann ganz bis gar keine weißen Blutkörperchen mehr gehabt. Also du siehst, das ist so ein Eiertanz. Du musst dich da immer irgendwie jeden Tag neu
Ja.
durchschlängeln. Ne?
Bei den Schüben, gibt es da immer einen Auslöser für? Also muss es da immer einen Auslöser für geben? Oder
Nö,
könnte der auch jetzt einfach kommen?
bei den meisten
Ja.
kommt der einfach so. Viele merken, es ist irgendwas nicht so, wie es sein soll, aber die können dir nicht sagen, oh, heute war, ich weiß nicht was, aber man merkt, es kommt irgendetwas, es wird schlechter.
Was ist denn dann der Schub? Ist das ein Krampf oder
Nee,
was ist das
der
genau?
Schub, ja. Man muss es so definieren, der Schub ist eine akute Verschlechterung deiner neurologischen Symptomatik. Das
Ja.
ist der Schub. Wenn jetzt zum Beispiel einer schon gar nicht gut gehen kann und er kriegt einen Schub, dann kann er vielleicht gar nicht mehr gehen. Oder es kommt noch zu dem, was er hat, noch was Neues dazu, was sich dann noch verschlechtert. Dass er zum Beispiel auch den Arm nicht mehr bewegen kann oder vielleicht doch diese Sehstörung bekommt. Das ist der Schub.
Und der Schub bleibt dann? Nein, der
Nein,
Schub.
der Schub habe ich vorhin
Okay,
erklärt, der
der, ja.
kann Tage oder auch Wochen
Ja.
bleiben, bildet sich dann aber oft ziemlich gut zurück. Es bleibt dann bei der schubförmigen MS so ein bisschen nur was über, bis zum nächsten Schub. Dann
Okay.
kann es noch wieder schlimmer werden.
Ja.
Also es ist nie so, dass es auf null oder auf ganz gut zurückgeht.
Du hast vorhin gesagt, dass man mit der Diagnose dann erstmal alleine da steht. Wie bist du denn damit umgegangen, mit der Diagnose?
Ich kann mich ganz gut erinnern, ich war, obwohl ich wusste, ich habe meine Bilder gesehen, aber wenn, dann kam der Professor Berlit und sagt, ja, Frau Kollegin Willner, so und so sieht es aus, Sie haben jetzt. Und in dem Moment, und es ist der Fluch des Arztseins, fällt ja alles Schreckliche ein. Dann habe ich gedacht, oh, nee, du hast MS. Du wirst aber bald im Rollstuhl sitzen und ich weiß es noch wie heute, dass ich gedacht habe, und dann kriegst du einen Blasenkatheter.
Also hast du direkt
Das
schlimme
war für
Sachen
mich das
vorgestellt.
Allerschlimmste. Ich dachte, Mist. Und dann bist du tatsächlich allein mit dieser Diagnose. Das muss ich den Kollegen auch so ein bisschen vorwerfen. Die Diagnose wird ja mitgeteilt, aber diese psychische Befindlichkeit, was macht das denn jetzt mit dir?
Ja.
Oder auch diese ganz normalen Hilfestellungen. Was musst du jetzt machen? Zum Beispiel mit der Arbeit, mit Hilfsmitteln. Wie beantrage ich einen Behindertenausweis?
Ja.
Was sagt der Arbeitgeber, dass du jetzt auf einmal behindert bist? Du stehst völlig alleine. Vielleicht ist es inzwischen ein bisschen besser an manchen Kliniken, aber eigentlich lassen sie dich so, wie du bist, mit deiner Diagnose alleine und ja,
Ist das das,
mach mal.
was heutzutage dann der Sozialdienst übernehmen würde?
Ja.
So
Klar, der
diese Art der
Sozialdienst,
Betreuung, sage ich
richtig,
mal.
richtig. So Antragstellung,
Ja.
Hilfsmittel, das macht alles der Sozial oder macht viel der Sozialdienst. Wichtig ist aber auch, dass man die Leute so psychisch ein bisschen
Ja.
mitnimmt, ne? Weil es gibt nicht alle Leute, die sagen, oh, das schaffe ich irgendwie. Das gibt viele, die fallen in ein ganz tiefes Loch, ja, in so eine lange depressive Phase auch, ne?
Was hat deine Familie dazu gesagt dann? Wie hast du, wenn ich das so fragen darf, wie hast du denen das, ja,
Ja,
mitgeteilt?
also ich war dafür, nee, ich muss anders anfangen. Mitgeteilt habe ich es erstmal Wolfgang, war ja der Ehemann. Sarah hat es immer gewusst, obwohl sie klein war. Aber wir haben gesagt, die Mama ist krank und guck mal, die kann auch nicht mehr so gut gehen. Du kannst es kindgerecht machen. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir offensiv damit umgehen. Also immer sagen, ich habe dies und das und deswegen kann ich dies nicht mehr, aber das vielleicht doch noch. Das ist viel Arbeit, du musst viel reden, du musst viel erklären und trotzdem verstehen es die Leute nicht so ganz. In der Familie haben wir das auch so gemacht, wobei, da eine große Ratlosigkeit geherrscht hat in meiner Familie.
Ja.
Ein großer Schock auch.
Und auch Angst wahrscheinlich, weil man nicht wusste, wie
Ja,
man da jetzt
genau,
mit
Angst
umgeht.
auch. Meine Mutter, die sowieso immer so ein bisschen ja, leicht ängstlich war, die hat sofort, glaube ich, das Ende der Welt gesehen und geweint und so. Aber ich war dafür, dass wir das ehrlich sagen und ich habe das bisher auch jedem gesagt, weil am Anfang, die Leute sehen es ja irgendwann. Wenn ich muss ja nur aufstehen, dann sagt doch jeder, ja, die saß doch gerade ganz normal, warum steht die jetzt so komisch auf oder geht so komisch?
Ja.
Du kannst es eine Zeit lang verheimlichen, aber dann musst du es irgendwann, entweder gehst du offensiv damit um, das erleichtert auch vieles. Wenn
Ja.
ich dir sage, du, ich habe das, ich kann das nicht, aber das andere kann ich, dann weißt du Bescheid. Du musst dir
Klar.
keine Gedanken mehr drüber
Und du
machen.
nimmst mir ja direkt Hemmungen,
Ja,
auf
ja.
dich zuzugehen, ne? Oder dich Sachen zu
Richtig.
fragen oder auch nicht zu fragen
Ja.
in dem Fall, ne?
Weil das ist das Allerschlimmste, wenn die Leute dich, ja, sie wissen, du hast irgendwas und dann dich nur so mitleidig ein bisschen angucken und so denken,
Ja.
oh Gott im Himmel, arme Frau sitzt im Rollstuhl, oh wie schlimm, ne? Ja.
Hast du auch, also du hast ja gesagt, na, Zuspruch hat nicht gefehlt, hast du gesagt. Du hast nur gesagt, dass die alle ein bisschen Sorge hatten, damit umzugehen, zumindest die
Ja.
Freunde vielleicht, ne, Wolfgang und deine
Ja.
Tochter ja nicht. War das dann schwierig für dich, damit umzugehen? Oder hast du sofort versucht, die irgendwie aufzuklären?
Das ist schwierig, damit umzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt im Februar wird es 20 Jahre, dass ich mit dieser Diagnose lebe. Das greift aber so massiv in dein Leben ein. Das ist ja nicht wie ein gebrochenes Bein, da sagst du, ich habe 6 Wochen Gips und
Ja.
danach ist klar. Ich lebe jeden Tag damit, mit dem Bewusstsein, ich habe diese Krankheit und ich lebe auch mit dem Bewusstsein, es wird nie besser, es wird immer nur schlechter werden. Du musst erstmal mit dir selber zurechtkommen, mit dieser Krankheit zurechtkommen, dann muss deine Familie damit zurechtkommen. Und alle anderen, die mit dir zu tun haben, müssen damit zurechtkommen, weil ich bin 40 Jahre lang überall dabei gewesen. Juhu, was kostet die Welt?
Ja.
Und auf einmal sagst du, wo wohnst du? Dritte Etage ohne Aufzug? Nee, zu deinem Geburtstag kann ich in Zukunft nicht mehr kommen. Ich komme ja da nicht mehr hoch. Es gibt viele Leute, die sehr verständnisvoll sind. Es gibt aber auch Leute, und das habe ich tatsächlich erlebt, von denen ich gedacht habe, das sind gute Freunde, die dann einfach, ich sag mal vornehm, sich abstreichen.
Warum?
Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, René. Es gibt Leute, die dann nichts mehr oder nicht mehr viel mit dir zu tun haben wollen. Warum die so reagieren, weiß ich nicht.
Du hast
Weil
mir.
Ich bin, Entschuldigung, ich bin
Ja.
ja nicht. Ich denke, ich bin kein anderer Mensch geworden. Ich bin nur anders zurecht als die anderen.
Ja.
Ne?
Und wir haben uns sowieso so kennengelernt. Ich kenne
genau,
dich nicht anders.
Du
und
kennst mich nicht anders, ja.
Ich würde mich auch nicht abwenden, wenn ich dich anders kennengelernt
Ja.
hätte. Du hast mir mal erzählt, was du nicht möchtest, ist Mitleid.
Ja, das ist was ganz Schlimmes. Das ist auch ein großes Thema, an dem ich immer arbeite, kranke. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Der Umgang hier in Deutschland mit, ich sage es jetzt mal großkotzig, mit uns Behinderten, das schwankt so ein bisschen zwischen Heroisierung, da sind wir alle die Supermänner im Rollstuhl oder ich weiß nicht was, oder mit diesem Bemitleiden. Und dann gehen die Leute auch so weit, und ich unterstelle den meisten, dass sie was Gutes meint, dass die Leute dir irgendwie helfen wollen, obwohl du deren Hilfe nicht eingefordert hast.
Ja.
Also,
weil die den Eindruck haben, du würdest
du,
das ausstrahlen,
ja,
dass du Hilfe bräuchtest.
Oder ja. Zum Beispiel, dass Leute dann auf einmal kommen und an deinem Rollstuhl irgendetwas hantieren,
ja,
weil sie meinen, sie müssen ja, wenn du sagst, nee, ich komme allein zurecht oder so, na, ich helfe doch nur. Ja, die helfen nur. Aber A, wissen die meisten Leute nicht, wie sie mit so einem Ding umgehen müssen.
Ja.
Und B, dass sie Schmerzen verursachen, weil alle, die in so einem Ding sitzen, haben ein verändertes Körperbewusstsein, veränderte Körperspannung. Und wenn dich dann einer rum
Ja.
zackelt mit dem Rollstuhl, das tut dir weh. Oder auch aufstehen, dass einer herkommt und sagt, ich helfe dir mal aufzustehen. Und,
Ja, wie? Ich wüsste ja gar nicht
genau,
direkt wie.
dann, wenn ich sage, nee, ich kann alleine, und dann sind die Leute aber doch und ziehen irgendwo, was total stressig ist und was dir aus Angst macht, weil du denkst, der weiß doch gar nicht, wer dich anpacken soll, du fällst vielleicht hier
Ja,
hin.
der will ja eigentlich
Ja,
helfen und will nicht den Eindruck erwecken, dir nicht
ja.
helfen zu wollen,
Aber ich kann mich,
gleichzeitig.
und die meisten können sich ja klar äußern und sagen,
Ja.
nee, oder wenn ich Hilfe brauche, sage ich Bescheid. Aber es gibt so wirklich Übereifrige. Und da schwankt es irgendwo. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht als ganz normaler Mensch mit einer Einschränkung, ja, aber dafür haben wir ein Hilfsmittel, wahrgenommen wird. Und das äußert sich natürlich auch in unserer Umgebung, ne?
Ja.
Gibt es andere Länder, da ist das besser geregelt.
Wenn man dich fragt, wie es dir geht, dann hast du mir mal gesagt, dann antwortest du gut, also wenn es dir, ich sage jetzt mal, deinen Umständen entsprechend gut geht, aber du meinst auch, das ist ja dann nur das sozial erwünschte Gut,
Das muss
weil
man,
es nicht heißt,
ja.
ja, weil es nicht bedeutet, dass es keine
Ja.
Probleme gibt, sondern es geht dir in deiner
Ja.
Situation, wie du es dann beschreibst, einfach gut.
Dieses sozial Erwünschte, das muss ich auch ein bisschen differenzieren.
Ja.
Also, wenn ich jetzt da draußen irgendeinen treffe, den ich einmal im Jahr sehe, und er sagt, wie ist es? Boah, gut.
Ja.
Je besser ich die Menschen kenne, umso ehrlicher bin ich dann
Ja.
auch. Weil das, was du als gut, oder definier du mal, mir geht's gut. Ich habe keine Probleme, ich habe keine Schmerzen, ich habe gar nichts.
Ist auch Tagesform, glaube ich.
Ja, das kenne ich ganz oft gar nicht, weil immer
Ja.
ist irgendetwas, das ein Gut oder so ein herzliches Gut ausschließt.
Ja.
Aber jedes Mal zu sagen, oh nee, jetzt ist mir schon wieder Elend, oder das nervt die Leute natürlich auch irgendwann. Deswegen muss man da ein bisschen.
Obwohl du ja schon sagen kannst, wenn es dir nicht gut, wenn es dir elend geht, dass es dir nicht gut geht. Du sagst ja auch,
Ja.
ja, heute geht es mir nicht so gut,
Ja.
aber das würdest du eher machen, wenn du einen schon mehr
Da muss
kennst,
ich
ne?
jemanden schon ganz
Ja.
gut kennen. Also keine flüchtige Bekanntschaft, weil, und dann sage ich, oh, mir ist nicht gut, weil, und dann kommen die Antworten, die du gar nicht gebrauchen kannst. Ja, mir ist auch nicht gut. Ich habe auch schlechte Tage oder so, wo du denkst,
Ja.
ja, aber deine schlechten Tage sind anders als meine schlechten
Und die
Tage.
gehen vielleicht wieder weg,
Ja.
also schneller weg, als dein
Ja.
schlechtes Gefühl von dem Tag
Und
dann
deswegen,
weggeht, ne?
bevor du dich auf diese komischen oder manchmal auch unnötigen, unsinnigen Diskussionen einlässt, sagst du, oh ja, gut, alles in Ordnung, klar.
Ja.
Und es geht hier auch meistens irgendwie, ne?
Es gibt doch auch unsichtbare Symptome.
Habe ich so schön geschrieben,
Ja,
ne, in
weiß ich von dir, ne, dass
deinem.
es unsichtbare Symptome gibt, die ich ja jetzt dann auch gar nicht sehe oder niemand sieht, aber
Ja.
die du ja fühlst, die auch darin da reinspielen, dass es dir an dem Tag vielleicht mal nicht gut geht. Was kann das denn sein, so ein unsichtbares Symptom?
Das schlimmste unsichtbare Symptom, und das haben die allermeisten MS-Patienten, ist dieses Fatigue-Syndrom. Fatigue heißt eigentlich Müdigkeit, trifft es aber nicht wirklich, dass es nur Müdigkeit ist. Das ist eine, ja, eine krankhafte Müdigkeit. Wie soll ich dir das am besten erklären? Wenn du müde bist, legst du dich ins Bett und sagst, jetzt schlafe ich 10 Stunden und
Ja.
dann ist der Akku wieder voll. Ich habe mal von einer anderen Patientin ein schönes Bild mit dem Akku gehört. Jeder Mensch hat einen Akku, den kann er über Nacht aufladen, da hat er Energie drin und am Morgen geht es weiter. Wir haben auch den Akku, aber unser Akku ist schon kaputt. Der lädt über Nacht oder wenn wir ausruhen, vielleicht nur 40, 50%. Und dieses Gefühl ständiger Erschöpfung, ja, dass man sagt, ich bin todmüde. Das beherrscht so fast den ganzen Tag. Das kommt auch so phasenweise, oder du weißt, dann und dann kann ich gut, dann und dann geht es mir schlechter, da bin ich zu müde. Das ist ein sehr schlimmes beherrschendes Symptom, weil es dir sehr viel verbaut.
Ja.
Und da beißt sich immer die Katze in den Schwanz. Weil du müde bist, machst du nicht so viel. Und wenn du aber was machst, wirst du wieder müde.
Und gleichzeitig willst du aber
Und
was
du willst aber
machen.
was
Ja.
tun, genau. Und es nutzt nichts, sich hinzulegen, es nutzt auch nichts zu schlafen. Es ändert sich nichts an diesem Symptom.
Ja.
Es gibt einige Medikamente, auch da habe ich, glaube ich, alle durchprobiert, die es gibt, aber die sind alle mit ungewisser Wirkung.
Also die dich dann nicht so müde
Ja.
sein lassen.
die wir so ein bisschen Schwung geben sollen. Also, aber
Ja, aber die haben dann auch wieder
genau, die
Nebenwirkungen.
haben ganz viele Nebenwirkungen und dann denkst du auch, oder manche haben auch gar keine Wirkung. Dann nimmst du die ein und es ändert sich
Ach,
nichts. Und
super.
dann denkt man auch, ja komm, lass ich weg.
Lass sie ganz weg.
Also dieses Fatigue-Syndrom kann man ganz schlecht erklären. Das können auch die meisten Leute nicht gut verstehen, wie das ist, wenn man sich immer aufraffen muss, quälen muss,
Ja.
um irgendetwas. Manchmal versuche ich zu erklären, wenn die Leute so eine Grippe kriegen, wie schlimm das ist, wenn die sich so körperlich schlecht fühlen, wenn sie merken,
Ja.
ich werde krank. So muss man sich das vorstellen, aber so ist es immer, so ist es jeden Tag. Mal mehr oder mal weniger ausgeprägt. Aber das muss ich sagen, du lernst durch Ergotherapie, durch psychologische Unterstützung zu erkennen, wann sind meine guten Phasen am Tag und wann mache ich mal besser ein bisschen langsam. Es nimmt ja jede Spontanität, aber es geht damit.
Ja, du lernst ja damit
Ja.
umzugehen oder hast gelernt damit umzugehen.
Ich weiß immer, morgens kann ich ganz gut, aber so nachmittags, oh.
Ja.
Und du musst bei Fatigue unterscheiden. Es gibt viele, die haben nur eine körperliche Fatigue, also die sind körperlich K.O. So geht es mir. Es gibt aber auch welche, die haben so eine geistige Erschöpfung mit massiven Konzentrationsstörungen. Die können dann kaum noch lesen oder ein Rätsel machen.
Ja.
Die haben Wortfindungsstörungen und die sind, finde ich, fast
Ja, aber
noch
das hast du,
schlechter.
ist bei dir ja nicht der
Nee.
Fall. Ja,
Toi, toi, toi,
auf
ja.
Holz geklopft, ja.
Ja.
Hast du auch Schmerzen tagsüber?
Ja.
Das sind auch Symptome
Ja,
davon, ne?
diese Spastik, von der ich gesprochen habe,
Ja.
diese Körperspannung, das ist, ja, da schneiden wir bestimmt jetzt, weil ich jetzt stottere. Wenn du normalerweise sitzt, hat dein Körper eine bestimmte Spannung, damit du überhaupt sitzen kannst, weil wenn
Ja.
du keine hättest, würdest du vom Stuhl fallen.
Ja.
Diese Spannung haben die MS-Patienten aber unheimlich gesteigert. Also es fühlt sich immer an, als würde ich so die Muskeln anspannen,
Also gegen
abgesehen
was
halt.
ankämpfen
Ja,
sozusagen,
und
ja.
das kann dir auch so richtig einschießen, diese Spastik. Wenn ich zum Beispiel stehe, ich habe, muss man auch unterscheiden, Streck- und Beugespastik, ich habe Streckspastik, dann macht dieses Bein, dieses Betroffene, so.
Also es tritt aus, oder?
Und es bleibt gerade stehen und ich kann es in keine Richtung mehr beugen. Du kannst selber nichts gegen diese Spastik tun. Du
Ja.
kannst warten, bis sie vorbeigeht oder irgendeiner kommt vorbei und weiß, ich muss da irgendwo
Ja,
hinpacken.
also da schüttle ich ja gerade den Kopf, weil ich stelle mir das gerade vor, wie du dann stehst und dich ja festhältst und
Und
dann
dann schießt dir das ein,
das
ja.
Bein ausschießt
Ja.
und du in dem Moment ja auch gar nicht weißt, wann es sich wieder zurückbewegen
Richtig. Und
lässt.
das tut sehr weh, wenn diese Spastik da reinkommt.
Ja.
Ich habe das sehr in diesem Bein, aber ich habe das oft auch hier in den Armen. Und ganz schlimm ist das, und man kann es nicht glauben, wenn das an die Rippen geht,
Ja.
zwischen die Rippen,
Zieht sich das dann da
wo du denkst,
zusammen
das zieht
oder?
dich zusammen
Boah.
und das tut richtig weh. Da muss man durch, da muss man tatsächlich
Aber auch
durch.
da hast du gelernt, mit umzugehen.
Ja. Schön atmen, ruhig. Du musst
Ja.
immer ruhig bleiben. Es nutzt nichts, weil wenn du dir selber Stress machst, verstärkst du das alles. Alles, was Stress ist, sagt der Ohr.
Aber wie ist das denn jetzt? Sagen wir mal, du bist jetzt bei euch in der Wohnung, Wolfgang ist da und dann tritt die Situation ein, dass dein Bein austritt. Dann wisst ihr beide damit umzugehen. Dann bleibst du stehen oder du kannst dich gerade noch setzen und dein Bein bleibt ausgestreckt
Das bleibt ausgestreckt,
und dann
genau.
wartet ihr ab.
Dann warten wir ab. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hin müsste, nehmen wir den Fall, ich laufe zur Toilette und in dem Moment passiert es. Dann muss ich rufen. Dann rufe ich, komm schnell, und dann Wolfgang weiß, einmal irgendwo hin ins Knie packen und dann
Ah,
verschwindet
okay.
das. Aber du
Ist auch
siehst,
Erfahrung
ist
schon damit.
Erfahrungssache und du
Ja.
brauchst meistens einen, der dann
Ja.
schnell kommt und der weiß, wo muss ich hinpacken. Weil es nutzt nichts, wenn einer dann fest irgendwo noch biegt und tut, weil dann wird der Schmerz richtig bösartig, ne?
Und dann kann es doch auch sein, weiß ich, dass die Darmflora und sowas davon beeinträchtigt sein kann, von
Ja.
dieser Krankheit. Ist das. Muss man dann auch sehr darauf achten, was man isst und was man trinkt oder wie viel man trinkt, wenn man dann vielleicht auf einmal öfter zur Toilette muss als jemand anders? Oder
Ja, du,
ist das eine Einschränkung direkt oder kriegt man das hin oder kriegst du das hin, ganz gechillt damit umzugehen?
Das ist sowohl als auch. Es gibt Leute, die haben ganz schlimm zu tun mit dieser Inkontinenz. Also die können den Urin gar nicht mehr halten bei MS.
Ja.
Die haben tatsächlich auch einen Katheter, wo ich vorhin gesagt habe, das war mein erstes Schreckensbild. Aber ich habe Gott sei Dank diese Beeinträchtigung nicht so sehr. Aber ich muss immer irgendwie sicher sein, hier ist was in der Nähe, wo ich schnell hingehen kann.
Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich müsste mal zur Toilette, ich kann aber noch eine halbe Stunde aushalten. Ne?
Hm.
Und klar, man versucht dann immer, ach, ich trinke weniger. Sollst du aber nicht. Du sollst normal essen, du sollst auch normal trinken, vor allen Dingen trinken. Und nicht, weil wenig trinken ist schlecht, auch für die Birne. Ne?
Ja, das ist bei jedem so. Ne?
Ja, genau.
Das ist bei mir auch so. Das merke ich auch, wenn ich zu wenig getrunken habe, dann habe ich das Gefühl, im Kopf zieht sich irgendwie alles zusammen und ich versteife mich auf irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind oder wo man dann drüber nachdenkt, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Und dann weiß ich, okay, trink mal ein bisschen mehr Wasser, dann ist da wieder ein bisschen mehr...
Dann klappt es da oben auch
besser. Mehr Bewegung im Kopf, genau.
Aber du siehst, das sind alles so Themen, einer, der nicht krank oder mit dieser Einschränkung lebt, der denkt da gar nicht dran. Der denkt, wenn ich in der Stadt bin, ja, da gehe ich zu Karstadt rein, die haben bestimmten Kundentoilette. Wenn ich in der Stadt bin, denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist das nächste?
Wo ist hier was?
Wo ist hier was, genau, wo kann ich da hingehen?
Wie ist das denn bei MS mit Stressauslösern? Zum Beispiel hast du mir mal erzählt, oder das weiß ich ja auch von dir, dass Spontanität da ganz schwierig ist, weil das direkt... Ja, Stress auslöst, aber psychischen Stress eher, ne?
Genau.
Ist doch so.
Wenn du zum Beispiel jetzt die Idee hättest und sagst, komm, jetzt gehen wir mal ein Eis essen.
Ja.
Da fängt es bei mir, aber ich glaube auch bei den meisten anderen Patienten da oben im Kopf sofort an zu rattern. Du musst vor die Tür, was musst du denn jetzt machen? Anziehen und Rollstuhl und dies und das und das. Das ist der Rattenschwanz, der dahinter dir herkommt.
Ja.
Und das stresst dich unheimlich. Und mit dem Stress werden sofort deine neurologischen Symptome schlechter. Kann Krass. Ich auch beobachten, wenn ich zu lang aufbleibe oder so.
Ja.
Ich bin am nächsten Tag total hinüber. Ich merke dann auch, die Lähmungen sind schlechter geworden. Das geht wieder weg irgendwann oder das wird wieder so, wie es ist. Aber psychischer Stress ist ganz schlecht für die Krankheit.
Ich habe ja heute überlegt, weil wir eine gewisse Zeit hatten, zu der wir verabredet waren. Ich war schon eher fertig, also bereit, ne, für unser Treffen. Und ich dachte, wenn du jetzt Martina Bescheid sagst, du kannst ruhig schon kommen, habe ich mir gedacht, nein, das ist vielleicht so ein Stressfaktor. Sag mal besser nicht Bescheid. Sie kommt zur Zeit, die wir ausgemacht haben und dann ist auch gut. Und es stresst mich jetzt auch nicht, dass sie jetzt schon käme, wenn sie käme oder wenn sie gleich pünktlich kommt, alles gut. Aber da ich das von ihr wusste, habe ich gesagt, nee, ganz easy. Wir haben die Zeit ausgemacht vor ein paar Tagen und so machen wir das auch.
Ist auch nett von dir, aber tatsächlich, wenn ich das weiß, ich wusste, dieser Termin steht, dann kann ich ein bisschen hin und her.
Ah, okay.
Dieses total spontane, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken,
das
wir gehen jetzt
nicht.
Ein Eis essen.
Ja.
Das kann ich gar nicht.
Und wie viel Vorlauf brauchst du dann für so ein, wenn heute zum Beispiel ich sage, gehen wir morgen ein Eis essen, wird das reichen?
Das geht, wenn ich das von heute auf morgen, nur dieses von jetzt auf gleich.
Ja.
Wobei ich immer, ich sage immer zu, wobei ich immer im Hinterkopf habe, das ist nur eine Zusage, es kann ja immer auch mal wieder was dazwischen kommen, was ich immer nicht hoffen will, aber so ein Tag Vorlauf, das ist schon schön, das passt dann. Dann kriege ich das geregelt.
Ja.
Morgen um 15 Uhr habe ich mich doch verabredet. Da kann ich mich einstellen, da freue ich mich dann auch drauf. Und aber dieses, was man eigentlich ganz normal macht, komm, wir machen eben was.
Wenn man spontan ist.
Wenn man spontan ist.
Also, weil ich gerade merke, ich will das ja auch auf keinen Fall kleinreden, aber von jetzt auf gleich würde mir manchmal auch schwer fallen.
Ja, dann,
aber das liegt eher daran, dass ich in dem Moment einfach nicht der spontane Typ bin. Nicht, weil ich irgendwie mich eingeschränkt fühle in dem Moment, sondern eher, weil ich denke, boah, das ist mir aber jetzt viel zu spontan.
Ja.
Besser nicht in
aber
einer Stunde, zwei.
Aber dann kannst du es nachempfinden,
ne?
Wenn einer so kommt, so überfallsartig.
Ja.
Ich kann dir mal was erzählen. Ich hatte mal einen Krankengymnasten, aber das war einer so ein bisschen so hauruck. Und der kam rein und sagt, so, jetzt mal die Schuhe an und jetzt laufen wir mal auf der Straße draußen.
Ja.
Ich konnte mich nicht mehr bewegen.
Weil der dich in dem Moment direkt so...
Ja, habe gesagt, ich kann nicht. Ich bin auch nicht auf diese Straße gekommen.
Ja.
Ich gesagt habe, dann ruf mich vorher an, einen Tag vorher, und sag, wenn ich komme, machen wir. Aber dieses Überfall, Schuhe an und jetzt raus, das geht überhaupt nicht.
Als du damals davon erfahren hast, dass du Multiple Sklerose hast oder es auch selbst miterkannt hast, sage ich jetzt mal, wusstest du sofort, okay, ich habe das jetzt, ich muss damit leben, oder hattest du Hoffnungen, die dann irgendwie zerstört wurden? Also warst du richtig
auf eine Heilung oder so?
Ja, also wusstest du sofort, was los ist?
Ja, klar, ich wusste sofort, was los ist. Ich wusste auch, das ist unheilbar und ich muss den Rest meines Lebens damit zubringen. Dieses, das unterscheidet so von vielen anderen Krankheiten, wo du sagst, halt einfach 6 Monate durch und dann ist es vorbei. Hm. Das kann ich oder das können alle anderen mit MS nicht sagen. Das ist so, das ist lebenslänglich, klingt blöder, aber es ist so. Ne?
Wie ist denn bei der Behandlung oder Therapie da so die Unterstützung vom Staat? Mangelt es da? Oder muss man viel beantragen?
Ja, und man muss ganz viel beantragen. Also die normale Krankenhausbehandlung, das ist kein Thema.
Ja.
Aber es geht zum Beispiel los mit den Hilfsmitteln. Ich brauchte 4-5 Jahre nach Diagnosestellung einen Rollstuhl. Ich habe einen Rollstuhl gekriegt. Da hätte aber einer reingepasst, der 120 Kilogramm wiegt.
Mhm.
So groß war das Ding. Das war irgendein Standardmodell, hast du nicht gesehen.
Also für dich viel zu groß.
Viel zu groß und unbeweglich. Dann habe ich mir selber Gedanken gemacht und mich gekümmert. Und es gibt 1000 Rollstühle. Es gibt für jeden irgendeinen Rollstuhl. Aber da musst du dich tatsächlich selber drum kümmern.
Ja.
Du kriegst von den Krankenkassen alles, was Standard ist.
Mhm.
Für alles andere musst du kämpfen. Du musst massiv kämpfen und du musst auch teilweise massiv werden. Es gibt nämlich ganz klare Regelungen, die sagen, dass im Sinne der Teilhabe ein angepasstes Hilfsmittel gestellt werden muss. Also es nutzt ja nichts, wenn du einen Rollstuhl hast, mit dem du nicht umgehen kannst.
Ja.
Du musst einen haben, mit dem du umgehen kannst. Ich habe für diesen Rollstuhl, in dem ich jetzt sitze und den ich jetzt wie lange? 6 Jahre oder so. Ich glaube, ein halbes oder ein Dreivierteljahr gekämpft mit meiner Krankenkasse. Wo dann der eine Sachbearbeiter sagt, Sie haben doch einen Rollstuhl, wenn wir da ein bisschen was umbauen, geht das doch. Wo ich gesagt habe, aber der passt mir doch nicht.
Ja.
Ja, dies nicht, das nicht. Und dann kommt immer, ja, das kostet aber zu viel Geld. Ja, klar kostet es Geld, aber ich muss ja auch den Rest des Lebens damit fahren.
Ja.
Alle anderen, die auch irgendwas brauchen, auch.
Und du hast ja jetzt einen Rollstuhl, das habe ich heute ja übrigens, haben wir vorhin gemerkt, zum ersten Mal entdeckt, einen Rollstuhl, der an der Seite, ich sage jetzt mal, so einen Motor hat, oder
Akkus
wie das
sind da drin,
Akkus,
genau.
Die dich bei der Fortbewegung ein bisschen unterstützen, die das erleichtern.
Ja. Das ist ein kraftverstärkender Antrieb, da muss ich nur ein bisschen anschieben, dann rollt der.
Also und das ist auf keinen Fall Standard.
Ja, das ist keine Standard, nein, das
kein
kostet
Standard.
Ganz viel Geld.
Ja.
Und da musst du mit deiner Krankenkasse verhandeln.
Musstest du dazu zahlen? Oder haben die dann am Ende auch tatsächlich
am
gesagt,
am Ende haben sie alles übernommen,
aber
du musst wirklich und noch ein Attest und noch eine Bescheinigung und
den
ist
Weg,
das wirklich notwendig? Und, und ich denke, viele können das gar nicht oder sind gar nicht in der Lage dazu, an welche Stelle muss ich mich wenden und wann kriege ich das und wo kann ich klagen oder wo kann ich Einspruch erheben? Das fordert dich ganz schön. Ne?
Da gibt es auch sicherlich Leute, die diesen langen Weg einfach nicht gehen.
Genau, die dann sagen, ach, das reicht.
Ja.
Und wenn mich dann mein Mann in dem normalen Stuhl schiebt,
wo jemand reinpasst, der 120 Kilo wiegt,
genau, dann ist es auch gut.
Gibt es Sachen, die du tun kannst, um möglichst lange ohne Beeinträchtigung durch die Multiple Sklerose zu leben? Also, ne?
Ich muss... Oh, nee, ich muss nicht, ich will. Und ich mache das auch, seit ich die Diagnose habe oder seit ich nicht mehr arbeite. Ich mache regelmäßig Krankengymnastik, einfach um die Beweglichkeit nicht zu verbessern, aber zumindest zu erhalten.
Ja.
Und Ergotherapie zur Behandlung dieses Armes, weil du ja im Leben zurechtkommen musst und weil ich, und das bin ich ganz ehrlich, Pflegebedürftigkeit verhindern will.
Ja.
Ich stelle mir das ganz schlimm vor, dass morgen früh um 7:30 die Schwester, ich weiß nicht wer, kommt und sagt, so, jetzt wird mal gewaschen oder so. Nee, also das möchte ich schon verhindern und deswegen mache ich das regelmäßig. Das macht mir nicht unbedingt immer Freude.
Ja.
Weil du auch dann jedes Mal siehst, oh, das kannst du jetzt schon wieder nicht oder das geht wieder nicht gut. Aber ich mache es. Ich mache für mich selber, ich fahre Fahrrad zur Kräftigung der Beinmuskulatur. Und was ihr schon mitgekriegt habt, ich gehe einmal im Jahr für 2 bis 3 Wochen in eine Spezialklinik, wo du komplett untersucht wirst, wo komplett deine Medikamente überprüft werden. Eventuell kriegst du eine Infusion oder Spritzentherapie, je nachdem, wie dein Befund ist. Und wo du jeden Tag mehrere Stunden Krankengymnastik, ergotherapeutisch behandelt wirst. Also das ist anstrengend, aber das hilft total. Man profitiert sehr viel und man nimmt lange Zeit was mit.
Ja, aber dann bist du doch danach auch sofort erschöpft, oder? Also wie ist das denn hier, wenn du hier die Therapie bei euch zu Hause hast?
Dann denke ich so nach einer halben, dreiviertel Stunde, jetzt ist gut.
Und in der Klinik?
Ja, in der Klinik musst du mitmachen, aber die gestalten das schon so, da die ja spezialisiert auf MS sind, dass du nicht da von 8 bis 12 in einem Rutsch durch hast. Dann hast du mal eine Pause oder du machst eine Krankengymnastik und dann kommt eine Gesprächstherapie, wo du nur sitzen und sprechen musst. Oder.
Aber du kannst da auch sagen, das lasse ich jetzt mal weg. Mir geht's heute nicht. Ja, mir geht's heute nicht gut.
Ja, kannst du das sagen, aber tatsächlich tun das die allerwenigsten dort, weil alle wissen, wenn ich da mitmache, nehme ich ganz viel mit nach Hause.
Und dafür seid ihr ja auch da,
dafür um das alles mitzumachen.
Genau.
Ja. Und wenn, das ist natürlich auch das Schöne dort, dort ist man unter seinesgleichen. Ich meine, die sind spezialisiert auf MS und auf Parkinson. Du triffst also dort, es sind 90 Patienten, 50, 60, die bestimmt auch MS haben. Das heißt, die wissen alle, wie es dir geht.
Ja.
Du weißt auch, wie es denen geht. Du musst nicht erklären, auch hör mal, heute ist der arm und guck mal und was ich wieder
habe.
Jeder weiß, der andere hat das Gleiche wie ich. Und es hat so ein bisschen so, das schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
Und du wirst wahrscheinlich auch sehen, ob es dem einen besser geht als dir.
Ja, ganz oft denke ich, oh Gott, geht's dir gut?
Ja.
Weil da gibt es Leute, die jünger sind als ich, die viel kürzer von MS betroffen sind, die viel schwerer betroffen sind, dass ich dann immer denke, oh nee, komm, das pusht dich auch so ein bisschen dort.
Musstest du deine Ernährung verändern? Hatte das auch irgendwie, beeinflusst das auch irgendwie, wenn du, ich weiß nicht, zu scharf ist oder solche Sachen?
Nee, die Ernährung musste ich nicht ändern. Es gibt auch nichts, was als MS-Diät so durchgeht.
Ja.
Was immer gut ist, ist diese gesunde Ernährung, also viel Obst, Gemüse, das sollst du schon machen. Du sollst nicht ganz viel Übergewicht haben, weil du dieses Übergewicht mitschleppen musst.
Mhm.
Was du als MS-Patient lassen solltest, ist Rauchen. Rauchen verschlechtert ganz dolle die Symptomatik. Und das kennst du von mir, der Alkohol.
Ja.
Passt irgendwann nicht mehr. Den kannst du nicht mehr vertragen. Da kommst du nicht
mehr. Ja, den lässt du ganz weg.
Den lasse ich seit vielen Jahren ganz weg.
Aber also du könntest, wenn du wolltest, aber weil du weißt, dass es dir danach einfach schlecht geht am nächsten Tag.
Mir geht es schlecht und auch im Moment, wenn ich trinke, denke ich, boah, ich fühle mich schlecht damit.
Gut, das könnte ja auch sein, weil du es nicht mehr gewohnt bist, sage ich jetzt mal so als Laie, aber natürlich weißt du wieder besser, dass es dir in dem Moment dann schlecht geht, weil der Körper sofort reagiert.
Und da ist jeder, der behandelnden Ärzte froh, sagt, die raucht nicht, die trinkt nicht. Ja, juhu, haben wir da schon mal einen Schritt geschafft. Ne?
Hast du einen gewissen, wolltest du was? Achso, hast du einen gewissen Tagesablauf?
Ja, ich habe eigentlich einen sehr streng reglementierten Tagesablauf. Fast immer zur gleichen Zeit aufstehen, zwischen 6:30 und 7:00. Dann fertig machen, Frühstück und dann nehme ich mir jeden Tag irgendetwas vor. Irgendetwas, was ich mache. Ich versuche noch viel im Haushalt zu machen, kochen, putzen, helfen, alles Mögliche, aber auch was für mich. Am PC arbeiten, was lesen, also strukturiert beschäftigt sein.
Ja.
Nicht einfach sitzen und denken,
Ja, ich würde jetzt sagen, rein theoretisch könntest du doch einfach auch viel länger schlafen.
Kann,
So,
nee, kann
dann
ich
sagst du, du
nicht.
stehst um 6:30
Ja.
auf, weil du dann frühstückst und dich fertig
Genau.
machst und lesen
Das
und.
ist das, was du lernst, auch in dieser Fachklinik. Du musst deine Fatigue überwinden. Du musst dich in diesen Ablauf pressen.
Ja.
Oder du musst sagen, der ist gut für mich. Andere haben einen ganz anderen Tagesablauf als ich. Die fangen später an, bis in die Nacht oder so. Ich mache es so, ich komme gut damit zurecht. Aber wie gesagt, es nimmt dir jegliche Spontanität. Ich mache immer fast das Gleiche. Aber indem ich immer das Gleiche tue, weiß ich, so geht das.
Ja.
Ohne größere Irrungen und Wirrungen,
Ja.
sage ich jetzt
Steht dein
mal.
Mann immer mit dir zusammen auf oder kriegst du
Ja.
das auch hin, alleine
Nee,
aufzustehen?
ich stehe auch manchmal alleine auf, weil das muss ich feststellen, ich habe einen anderen, wir haben einen völlig verschiedenen Tagesrhythmus
Ja.
inzwischen. Ich stehe auch am Wochenende manchmal, denke ich, auch jetzt ist 6:30. Das könntest du mal auch aufstehen. Ich kann dir auch sagen, warum ich aufstehe, weil dieses lange Liegen irgendwann wehtut.
Ja.
Aber ich bin auch
Und
wach.
vor allem,
Ich
wenn du
bin,
wach bist, ja, wenn ich
stehe
wach
auf,
bin, ja.
latsche
Stehe ja auch
ins
auf.
Wohnzimmer, setze mich hin und lese dann eine Stunde oder
Ja.
so.
Und du stehst dann auf, du setzt dich dann auf die Bettkante und hast deinen.
Dann nehme ich meinen Rollator und
Ja.
zack, gehe ich
Und dann
raus.
geht's los. Und
Dann geht's
dein
los,
Mann,
gell?
der schlummert einfach
Der
manchmal
schlummert
noch
dann
weiter.
weiter. Ne? Vielleicht merkt
Ja.
er, dass ich rausgehe, manchmal aber auch nicht.
Ja.
Und
Das, ich finde, das hat ja auch viel mit Selbstständigkeit zu tun,
ja,
weil du für dich einfach weißt, ne, ich kann auch alleine
kann alleine
aufstehen.
aufstehen, genau.
Kann mir, weiß ich nicht, mein Wasser selbst einschütten oder wenn du Kaffee trinken
Ja.
würdest oder so, ne, da kannst du dich ja echt voll um dich kümmern.
Ja, und das ist mir wichtig und ich denke, das ist auch den meisten wichtig, wenigstens ein gewisses Maß an Selbstständigkeit zu
Ja.
behalten. Nicht vollständig abhängig sein von Dritten, weil das ist ganz schlimm. Ich weiß, ich habe schon mal ein gebrochenes Bein gehabt. Wenn du
Nee,
für
hatte ich noch
jedes
nicht.
Glas Wasser sagen musst, könntest du mir mal eben ein Wasser bringen?
Ja. Hatte ich noch nicht.
Es ist ganz
Ja.
schlimm, wenn du für jede Kleinigkeit einen ansprechen musst, wo du denkst, das konnte ich doch neulich aber doch noch selber
Ja.
machen. Ne?
Ja.
Das nervt auch den anderen irgendwann, der dann zum 10. Mal am Tag das Glas Wasser bringen muss.
Ja, könnte ich mir
Für
vorstellen.
kurze Zeit ist es alles schön,
Ja,
aber
wenn
über
man
die
weiß, dass
Jahre,
es wieder weggeht,
ja,
dann könnte man sagen, boah, hoffentlich sind die 3 Wochen bald um, wenn der
richtig.
Arm
Aber
wieder.
Selbstständigkeit ist mir zumindest schon was sehr Wichtiges.
Ja. Du hast ja gesagt, du fährst Fahrrad zu Hause. Da kannst du noch andere Sportarten betreiben. Und wie wichtig ist dir das denn, dass du ja, dich hinsetzt und deine Fahrradübung machst?
Die ist wichtig in meinem Programm, das ich jeden Tag mache. Das ist auch fest eingebaut, weil ich weiß, ich mache das, muss ich ausholen, zur Stärkung der Oberschenkelmuskulatur. Und nur wenn die stark ist und da ein bisschen Nerven und Reflexe gebannt sind, kann ich stehen und ein paar Schritte
Ah,
gehen.
okay.
Das ist der Gedanke dahinter. Es macht mir oft keinen Spaß, aber ich denke, oh, jetzt quälst du dich da wieder Viertelstunde, 20 Minuten gegen irgendeinen Widerstand, aber ich mache es.
Ja.
Und dann kommt die Krankenschwester und sagt, ach ja, heute ist es aber schön, da freue ich mich drüber, sie freut sich drüber.
Ja.
Und ja, das sind die kleinen Erfolge,
Ja.
über die
Und
man
dann
sich
kannst du
dann
sagen, ja,
freut.
mir geht's gut.
Ja, heute geht es mir gut. Heute
Ja.
kann ich, guck mal, heute stehe ich schön auf.
Ja. Jetzt in der Corona-Zeit, wo das mit den ganzen Impfungen so Thema war, wie ist das denn, wenn man MS hat? Kann man sich dann einfach impfen lassen? Muss man da besonders was beachten? Bist du da besonders sensibel und liest dir das alles haargenau durch, weil du Sorge haben könntest, es trifft irgendwie was?
Als es anfing mit Corona und dann mit den Impfungen, habe ich mich sehr viel belesen, habe auch mit dem Neurologen, mit dem behandelnden Neurologen gesprochen, weil du als MS-Patient normalerweise immer vorsichtig sein musst mit Impfungen, weil das sein kann, dass das deine Symptomatik verschlechtert.
Ja.
Jetzt aber Corona, und ich habe mich impfen lassen, inzwischen auch dreimal, weil die sagen, lass dich impfen, bevor du Corona kriegst. Es ist viel schlimmer, MS und Corona, die Kombination,
Ja.
als Impfen. Und ich habe es auch, bis auf das Typische, der Arm tut weh, gut
Ja.
vertragen.
Ja, das ist ja wunderbar.
Ja.
Also wie bei Nicht-MS-Kranken
Ja,
eigentlich dann auch,
genau.
ne?
Also ich habe
Ja.
das machen lassen, ich war da sofort dabei, Weil natürlich, wenn du mit einer Vorerkrankung Corona dazu kriegst, und ich habe gesagt, nee, ich möchte nicht im Klinikum auf einer Intensivstation beatmet liegen. Oh Gott, nee. Deswegen, ich halte auch jetzt im Moment die Kontakte möglichst, also so die Leute im Haus und so, das geht, ne? Aber dass ich sage, kommt alle zu mir nach Hause, tue ich nicht. Da bin ich ein Schisser, gebe ich ehrlich zu.
Weil dann auch jeder mitbringen kann. Ich bin dann
zu jung, ich möchte da nicht der nächste Todesfall irgendwo sein.
Ist nein, auf keinen
auch
Fall.
Übertrieben, die Angst, aber...
Aber Vorsicht.
Vorsicht,
ist genau. Geboten, ne? Wie beeinträchtigt dich denn das Wetter? So die Sommer, Winter, Frühling, Herbst?
Beeinträchtigt mich sehr, wobei, das glauben die Menschen immer nicht, uns MS-Patienten ist es am besten, wenn es kühl ist. Alles, was warm ist, macht schlechte MS-Symptome.
Okay.
Also wenn das draußen 25 bis 30 Grad hat, dann merke ich schon, oh, das Gehen ist ganz schlecht. Jetzt kommst du gar nicht mehr voran.
Und dann sagst du,
dann
ich muss
rein.
Drin
bleiben. Ja. Es gibt auch, das habe ich allerdings nicht, weil ich das unangenehm finde, es gibt Kühlwesten für MS-Patienten, die du dann so über ein T-Shirt oder ein Unterhemd trägst oder Kühlmanschetten für die Pulse, dass das alles ein bisschen abkühlt. Aber ich finde es für mich unangenehm, deswegen habe ich mir das nicht zugelegt. Ich habe es ausprobiert in dieser Klinik, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe was Nasses, ich habe ein nasses T-Shirt.
Vor allem, dann würdest du dich in die 30-Grad-Sonne setzen, hast aber gleichzeitig diese Kühlweste oder sowas an. Das ist irgendwie eine komische Vorstellung. Ja. Nur um in der Sonne dann zu sitzen.
Genau.
Also in der heißen Sonne.
Deswegen habe ich mir das nicht zugelegt. Und deswegen muss ich immer lachen, wenn die Leute sagen, boah, du musst aber mal in die Sonne gehen, mach doch mal Urlaub in, weiß ich nicht, wo es 40 Grad im Schatten hat, wo ich denke, da fahre ich freiwillig nicht hin.
Ja.
Das wäre gar kein Urlaub, das wäre eine Qual für mich. Ne?
Jetzt hast du da so ein Heftchen liegen. Ist da noch was drin? Was?
Das ist das, womit ich mich beschäftige, weil du ja gefragt hast, was ich so mache. Ich habe mich mit der, zeig's dir, mit der UN-Behindertenkonvention beschäftigt. Und ich finde diesen Spruch sehr schön.
Demokratie braucht Inklusion.
Weil, ich wusste das selber nicht. Ich habe den Herrn ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Ich habe vorhin noch gelesen. Herr Dusel ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Den habe ich angeschrieben, der hat mir diese schöne Broschüre geschickt. Und dann bin ich dahinter gekommen, dass diese UN-Konvention seit dem 1. Januar 2009 in Kraft ist. Und Deutschland hat es unterschrieben.
Ja.
Und ich habe mir das alles durchgearbeitet und habe dann gedacht, boah, so sollte es alles sein.
Sollte.
Alle Bereiche sind abgedeckt von Verpflichtungen, die man hat, Nichtdiskriminierung, Zugänglichkeit von Einrichtungen, alles. Und dann habe ich das so mit meiner persönlichen Situation verglichen, habe gedacht,
boah. Aber es gibt Sachen, die sind oder es ist alles nicht?
Nee, es gibt viele Ansätze, aber das meiste. Persönliche Mobilität. Und da heißt es, dass für Menschen mit Behinderung persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen ist.
Ja, ist und auch sehr allgemein.
Ja,
so
aber das wird dann genau nochmal definiert. Das muss persönlich erschwinglich sein, der Zugang zu den Hilfsmitteln muss leicht sein, es soll unterschiedliche, hochwertige Technologien und so geben, du sollst freien Zugang zu allem haben, die Gebäude sollen so sein, dass du mit deinem Hilfsmittel ohne Hilfe reinkommst, das steht hier alles, das hat Deutschland unterschrieben.
Warum ist es noch nicht so? Meinst du, es fehlt noch richtigen Leuten, die sich drum kümmern?
Ich denke, das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Es ist nicht in den Köpfen. Und wenn du Leute drauf ansprichst, du wirst in ganz vielen Fällen abgebügelt, weil es etwas kostet. Mhm. Und wie du vorhin gesagt hast, etwas, was ein Behinderter oder ein Eingeschränkter benutzen kann, können alle anderen auch benutzen.
Ja.
Das ist kein Exklusivrecht, dass nur der mit dem Rollstuhl auf diesen Tastatur oder diesen Knopf drücken darf. Es ist auch kein Exklusivrecht, dass die Dusche ebenerdig ist. Da kann jeder reingehen. Und wir sind eine alternde Gesellschaft.
Ja.
Wenn du 70, 80 bist, sagst du auch, ach, wie schön, da komme ich ebenerdig da rein.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich finde das auch jetzt gut, dass die Dusche ebenerdig
genau,
ist.
Genau, finde es jetzt schon gut. Ne? Ja.
Ja.
Das sind die Sachen. Und dann hörst du so in der Politik, dass dann unsere politischen Vertreter sagen, ach nee, so wie es ist, reicht's. Muss man nicht. Zugang. Ich meine, es gibt viele neue Gebäude. Ich muss immer unser Folkwang-Museum loben.
Ja.
Da kommst du 1A rein und raus. Da ist alles, wie es sein muss. Aber das ist dann wirklich etwas, das du dann schon herausheben kannst.
Ja.
Weil, geh jetzt mal gedanklich durch die Gemarkenstraße.
Ja.
Was meinst du, in wie viele Geschäfte ich da ohne Hilfe reinkomme?
Okay,
geh
das
so
hieß ja, dass ich drauf, mal drauf geachtet hätte, ob jedes Geschäft eine Stufe hat oder nicht. Zum Beispiel, was für mich ja keine Behinderung darstellt in dem Moment.
Du machst einen Schritt und bist drin.
Ja, also ich glaube, in die Apotheke kannst du fahren.
Ja, Apotheken.
In die Eisdiele.
Ja.
Kommst du hin, aber du kommst zum Beispiel nicht, doch bei einem Supermarkt kommst du rein, aber du kommst zum Beispiel nicht bei Komma bei, kommst du zum Beispiel nicht rein, in den Unverpacktladen kommst du nicht rein. Also das liegt ja jetzt nicht an den Geschäften, sondern
an der Stufe,
ja. Wie es einfach
und
gebaut
ist.
Genau,
ist, ne? Eine Stufe, aber diese eine Stufe.
Und die behindert dich schon.
Kommst du als Rollstuhlfahrer alleine
nicht
rein?
In die Pizzeria, die da ist,
genau,
kommst du nicht rein.
Ja.
Also eigentlich haben wir ganz, ganz viele Geschäfte da, ohne jetzt einzelne nur zu nennen.
Und das ist
eine Stufe.
Du hast selber gesagt, du hast da noch nie drauf geachtet, dass es sowas gibt.
Ich würde darauf achten, wenn ich einen gebrochenen Fuß hätte.
Ja, genau.
Sofort.
Und deswegen,
dann würde man das auffallen.
Und das sollten viele mal machen, sich mal einen Rollstuhl ausleihen und dann entweder alleine oder mal mit Begleitung einfach einen Weg gehen, den man immer geht.
Ja.
Und dann mal gucken, wo komme ich denn da überhaupt hin?
Fängt wahrscheinlich am Bürgersteig schon an.
Es fängt am Bürger,
mit den Gleisen und
es
so.
Es fängt bei uns vor der Haustür an, dieser schlafende Polizist, dieser Huppel da, weißt du, wo
dieser rote Hügel, ne?
Ja. Da kommst du fast alleine mit dem Rollstuhl nicht vom Randstein runter drüber irgendwie. Du musst irgendwelche Wege drumherum suchen. Weil wenn du alleine bist und dich haust aus dem Rollstuhl, liegst du auch alleine.
Stimmt, der Gedanke ist ja auch noch da dann.
Ja.
Nicht nur, ich komme nicht drüber, sondern wenn ich jetzt umkippe, wegrutsche, dann...
Genau. Und das muss mehr in unser Bewusstsein. Es gibt ganz viele Sachen. Du hast bestimmt auch schon die Werbung von Aktion Mensch gesehen. Ein Ort für alle oder so, wo der mit seinem Rollstuhl nicht ins Kino oder in die Bar oder irgendwo kommt. Und es gibt ganz viele Ansätze, aber es gibt nichts, wo alle mitmachen oder wo es im Bewusstsein aller ist.
Ja.
Wir müssen da eine kleine Rampe machen. Eine kleine Rampe kostet nicht viel, das ist auch gar nicht schlimm. Können auch die mit dem Rollator hoch oder die anderen können zu Fuß da hoch. Das muss mehr in die Köpfe. Ich bin immer total begeistert, wenn wir nach Holland fahren.
Ja.
Nach Holland fahre ich, ohne mir über irgendetwas Gedanken zu machen. Weil die das einfach so machen. Und die gehen auch anders mit den Leuten im Rollstuhl um. Die quatschen dich an, die sagen, komm rein und wenn das nicht geht, ach komm, ich helfe dir. Das ist ein unverkrampfterer Umgang.
Ja.
Bei uns ist das so ein bisschen, bleib mir bloß weg, du mit deinem Rollstuhl. Dabei bin ich doch auch ein Kunde, ich habe auch Geld, das ich irgendwo hinbringe.
Aber dann fehlt es ja auch tatsächlich an den Leuten, die dafür eingesetzt sind. Was denkst du denn, wie ist das denn bei uns in der Stadtverwaltung? Fehlt es da an Leuten? Gibt es da Ansprechpartner mittlerweile?
Das ist mein großes Thema. Seit vielen Jahren habe ich in Essen den Behindertenbeauftragten der Stadt Essen gesucht. Es gibt andere Städte, es gibt zum Beispiel in Speyer, wo ich zur Schule gegangen bin, einen Behindertenbeauftragten. Doch ein Beauftragter ist es. Der sitzt sogar selber im Rollstuhl. Der ist Ansprechpartner für alle, die irgendetwas haben. Und wenn irgendwas geplant wird, oder dann spricht er mit. Das kannst du in Essen suchen. Es gibt hier viele Selbsthilfegruppen, Wiese und wie sie alle heißen, aber jeder brutschelt so irgendetwas.
Ja.
Dann bin ich jetzt bei der Stadt, hast du mir das gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr,
Ja.
auf einen Herrn Hüsken gestoßen, das ist aber gar kein Behindertenbeauftragter, der ist im Amt für Soziales und Wohnen. Der macht es also so ein bisschen irgendwie mit, weil er das vielleicht will oder muss, ich weiß es nicht genau. Wir sind im Kontakt schriftlich. Was ich jetzt weiß, ist, dass ein Inklusionsrat gebildet werden soll, für den ich mich sehr interessiere, damit entsprechende Maßnahmen in Essen umgesetzt werden. Dann habe ich den angeschrieben. A, weiß er nicht wann. Dann habe ich gefragt, ja, wer kommt denn da rein? Weil es wäre doch sicher sinnvoll, Leute mit einer Behinderung, und Behinderung heißt ja nicht nur Rollstuhlfahrer, Behinderung sind auch die Sehbehinderten, die
Ja.
Hörbehinderten, es gibt psychische Behinderung, es gibt intellektuelle Einschränkungen. Du musst zum Beispiel viele Sachen in einfacher Sprache für manche Leute machen. Da kannst du denen nicht ein Formular dahinschreiben und dann lesen die und sagen, ja, und jetzt, ne? Also da interessiere ich mich für diesen Inklusionsrat, aber da bin ich noch nicht weitergekommen. Wer kommt da rein? Wer macht da mit?
Ja.
Wann geht es da los? Weil, und jetzt kommt wieder die UN sagt, und das finde ich so schön, dieses Sätzchen, nichts über uns ohne uns. Und das trifft es eigentlich. Und das vermisse ich in Essen. Da möchte ich so gerne was tun, deswegen bin ich da dran.
Ja.
Das muss nicht parteipolitisch sein. Das muss gesellschaftspolitisch sein, dass jeder ein bisschen mehr Gespür hat, vielleicht auch mal guckt, aber das weiß ich leider auch selber aus dem Bekanntenkreis, dann sagen die Leute, oh, wir müssen unbedingt mal in dies und das Restaurant gehen. Da sage ich gerne, wie viele Stufen, wo ist die Toilette?
Ja, hatten wir auch schon mal, haben wir auch schon mal drüber
Ja, haben wir auch schon
gesprochen,
mal
ob
gehabt.
wir mal irgendwo hingehen, dann Jahre, nee, wie ist das denn da mit den
Dann sagen
Treppen
die
und
meisten aber, oh, da habe ich noch nie drauf geachtet. Und genau das ist der Satz, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ich habe auch fast 40 Jahre nicht drauf
Ja.
geachtet.
Ja,
Aber jetzt,
du wirfst es ja auch in dem Moment
ja,
keinem vor, ne?
nee.
Sondern
Aber ich
da
denke dann,
wird's
ja, genau,
bewusst,
guck,
ja.
das ist das Problem. Es achtet einfach keiner
Ja.
drauf.
Und wir hatten auch schon über die Inklusionsbeauftragte gesprochen. Ich glaube, die ist aber aus unserem Stadtbezirk.
Die Frau Lüttringhaus,
Ja.
ja, mit der hatte ich Kontakt aufgenommen, habe auch schon mal Zoom-Konferenz und ein anderes Treffen mitgemacht. Wobei ich sagen muss, das ruht so ein bisschen, weil ihr bestimmt viele andere Projekte dazwischen
Ja.
gekommen sind.
Aber ist das nur, brodelt da jeder Stadtteil für sich? Also ist sie nur für unseren
Die
Stadtbezirk
ist nur für
zuständig?
unseren Stadtbezirk
Ja, da
zuständig.
könnte man sich ja direkt die Frage stellen, wieso gibt es denn, ich sage jetzt mal, wenn das der nächste Stadtbezirk auch für sich macht, dann hat man, weiß nicht, wie viele Stadtbezirke haben wir? 13 oder noch
Ja,
mehr?
weiß nicht genau. Jeder macht
Wieso gibt es
irgendetwas.
nicht einen bei der
Genau,
Stadt?
und deswegen war meine Hoffnung auf diesen Inklusionsbeirat,
Ja.
dass da wirklich Leute sitzen, die mal die ganze Stadt im Blick
Ja.
haben und die auch dann sagen, wenn man mit dem Rollstuhl, das ist zwar schön, was ihr da macht, aber da komme ich gar nicht hin. Und der andere sagt, wenn du blind bist und hast keine entsprechenden Marken oder Brailleschrift oder so, ja, was soll ich jetzt tun? Wir haben ja halt sogar im Aufzug, hast du bestimmt schon gesehen, an den Tasten.
Ja.
Das ist Brailleschrift, dass Leute, die nicht
Ach, siehst du mal.
sehen können, die
Ja.
sehen dann, ach, ich bin in der zweiten Etage. Das sind ganz einfache Dinge, das
Ja,
stört doch auch hier gar
ja.
keinen, oder?
Nö.
Deswegen drück mal die Daumen, vielleicht komme ich da ein bisschen weiter, dass der Herr Hüsken mal sagt, jetzt ist soweit, so und
Ja.
so machen wir das.
Du hast vorhin gesagt, wenn du in die Stadt fährst und dann zum Beispiel zur Toilette musst, dann musst du dir sofort Gedanken machen, oh, wo gehe ich denn
Wo gehe ich
hin?
jetzt hin?
Gibt
Genau.
es in der City keine öffentlichen Toiletten, so
Oh.
richtig?
So
Die,
richtig nicht. Es
ja.
gibt eine im Rathaus, die hat aber nur geöffnet, wenn das Rathaus geöffnet hat. Also sonntagnachmittags
Zu.
schlecht. Dann gibt es am Porscheplatz von diesen Servicegesellschaften, weißt du, die auch an der Autobahn so,
Ja.
die haben da was eingerichtet am Wochenende.
Zu.
Zu. Aber ich habe natürlich, und das haben auch viele mit dem Rollstuhl, einen Schlüssel für diese Behindertentoiletten. Es nutzt dir aber nichts, wenn die ganze Anlage abgesperrt ist.
Ja.
Dann hast du als nächste Möglichkeit, zum Hauptbahnhof zu gehen, aber vom Porscheplatz zum Hauptbahnhof ist schon mal ein Stück.
Und bergauf auch.
Was ganz nett ist, und da muss ich der Frau Menze von der Lichtburg danken, die Frau Menze hat rausgegeben, dass alle mit dem Rollator und Rollstuhl bei denen des Behinderten WC benutzen dürfen. Das finde ich nett.
Und wie kommt man dann dahin? Dann fährt man von der Seite ins Gebäude oder vorne ins Gebäude?
Vorne rein mit dem Aufzug nach unten.
Ach, siehst du?
Dann bist du schon dort.
Ich könnte jetzt nicht sagen, wo der Aufzug ist, weil ich die Treppen gehe.
Ja, genau. Aber dann bist du schon fertig in Essen mit diesen Örtlichkeiten.
Ja. Okay, also schauen wir mal, wie das jetzt mit dem, mit dem Inklusionsbeauftragten
Beirat weitergeht. Ja.
Ja.
Weil ich denke, es gibt, ich höre das ja auch immer von anderen, dann wird irgendetwas umgebaut, wunderbar, kostet auch wirklich viel Geld. Und dann ist am Ende doch irgendwie der Bordstein wieder so hoch. Dann stehst du dort und denkst, jetzt habt ihr das so schön gemacht, aber warum ist da hinten der Bordstein? Da hinten muss es flach gehen.
Dann knallst du davor, wenn du da runterfährst. Ja. Möchtest
das sind
du den,
die Kleinigkeiten, ne?
Möchtest du den Menschen, die uns jetzt zuhören und die deine Geschichte jetzt gehört haben, auch mal ein bisschen die, die Scheu nehmen? Also du hast ja schon gesagt, Mitleid braucht man nicht und man muss auch nicht unbedingt an den Rollstuhl fassen, weil man meint, man muss helfen. Aber es gibt ja sicherlich Leute, die Scheu haben. Die hatte ich am Anfang auch, weil ich nicht wusste, kann ich dich alles fragen? Ist die Frage dann für dich unangenehm oder frage ich dich jetzt, warum läufst du so und warum läufst du so und warum benutzt du den Rollator und warum trinkst du keinen Alkohol? Das ist ja auch Scheu für mich gewesen.
Aber ich denke, wenn dich einer ganz nett anspricht, muss er gar keine Scheu haben.
Ja.
Und die alle, ich meine, es gibt überall Stinkstiefel, das heißt nicht, dass Behinderte per se die besseren Menschen sind, aber die meisten sagen, du, ich habe das und das und so komme ich zurecht oder da musst du mir helfen.
Ja.
Das ist nichts Schlimmes, gar nichts Schlimmes. Das ist wie wenn du sagst, was für eine Augenfarbe hast du, blau, grün, irgendwas.
Ja.
Sag ich, ich habe MS und ich, zum Beispiel kannst du es ganz gut mit Kindern vergleichen. Kinder sagen oft, ach, warum sitzt du denn da in dem Auto oder so?
Ja.
Und dann sage ich einfach, oh, die Beine sind krank geworden. Verstehen Kinder, du musst Kindern nicht ganz schwierig erklären, die Beine sind krank. Da sagen die, kann sie nicht laufen? Ja, gut, ich kann nicht laufen. Ich fahre selber oder der schiebt mich.
Vielleicht fragen die noch, warum, aber
warum?
Auch dann...
Und dann kannst du das auch wieder, und Erwachsene können
genau
das auch so. Muss man keine Angst haben. Also ich spreche für mich, aber ich denke, ich kann da ganz viele mit einbeziehen. Man muss keine Angst haben.
Ja.
Man muss auch nicht denken, man muss mit Samthandschuhen oder in Watte packen oder so. Nee, muss man nicht.
Ja, also ist eigentlich deine Anregung, einfach offen sein.
Einfach offen
fragen.
Sein. Fragen.
Ja.
Weil das ist ja nicht schlimm. Wir haben doch nicht alle Medizin studiert und wissen sofort, was ist das und das. Fragen. Der da drin sitzt, das ist der Experte seiner Krankheit. Der kann es am allerbesten erklären.
Ja. Und wenn wir zusammensitzen, dann merke ich das ja überhaupt nicht.
Nee.
Also auch wenn ich es merken würde, aber wenn wir zusammensitzen, so wie jetzt zum Beispiel, du sitzt mir gegenüber, ich merke nichts.
Ja.
Also.
Genau.
Ja.
Deswegen, und das ist ja eigentlich das Schöne, dass die Leute dann sagen, ach, das war doch ganz normal, ne?
Ja.
Ja, es ist ganz normal.
Ganz normal.
Können wir fast als unser Schlussplädoyer hier stehen lassen, ne?
Ja. Wenn man jetzt ein bisschen recherchieren würde, seit wann es Multiple Sklerose gibt, dann könnte man herausfinden, dass das schon seit dem 14. Jahrhundert gibt.
Ja, das gibt es bestimmt schon, vielleicht auch noch länger. Das Problem ist immer, wenn man sich mit Medizingeschichte beschäftigt, dass die Symptome oder die Ausdrücke von früher, dass man die heute teilweise gar nicht mehr kennt oder dass man nicht genau weiß, was haben die damals genau beschrieben. Aber diese Quellen da, so 14. Jahrhundert kann man sagen, da sind so die ersten Beschreibungen. Also das ist keine neue Krankheit, weil es gibt viele Leute, die sagen, MS, das ist bestimmt von Handystrahlung oder so. Im 14. Jahrhundert gab es noch kein Handy, das strahlen konnte, ne?
Ja.
Aber es gab schon diese Symptome. Und ich habe es geschrieben, in Frankreich 1800, habe ich jetzt aber das Datum vergessen, ist es dann ganz offiziell erst beschrieben worden.
1868.
Ja. Also guck mal, da haben wir schon 150 Jahre. Ja.
Wie viele Erkrankte gibt es im Moment? Also hier habe ich was stehen von 125.000, aber es ist jetzt schon ein bisschen.
Ja, aber so die Zahlen kreisen immer so um dieses 150.000 mal, vielleicht auch 200.000. Das sind jetzt auf Deutschland gerechnet gar nicht so viele, aber wenn du dich umhörst, jeder kennt irgendjemanden, der diese Krankheit hat. Ganz oft sagen die Leute, ach ja, ich kenne auch einen, der das hat. Also die Leute fallen mit dieser Krankheit irgendwann schon auf und jeder kann sich erinnern, ah ja, ich habe schon mal einen gesehen, der das hatte. Mhm. Weil 200.000 auf 80 Millionen sind ja eigentlich
wenig.
Wenig, ne?
Ja. Ja, dann kommen wir nochmal zu unserem Schlussplädoyer von gerade, was du so schön gesagt hast. Also du hast gesagt, du wünschst dir einfach, dass man offen auf Menschen zugeht, die MS haben oder die jede andere Behinderung haben.
Jede Behinderung.
Genau.
Ist nichts Schlimmes dran.
Nicht voreilig handelt, sondern einfach fragt, wenn man helfen möchte und auch einfach fragen kann.
Kann ich, darf ich.
Kann ich helfen. Ja. Und wenn man neugierig ist, auch fragt, mehr als eine Antwort kriegen,
ich kann einfach sagen, nee, ich brauche keine Hilfe.
Ja.
Und das ist auch nicht böse gemeint, weil viele reagieren so, ja, ich wollte doch nur helfen, also richtig, ja, so ein bisschen angenervt. Soll einfach nur sagen, nee, ich brauche nicht, geht, klappt, aber trotzdem danke, dass du mir das oder dass sie mir das angeboten haben.
Ja. Ja, dann sehe ich das natürlich auch so und wünsche auch, dass alle so fragen. Ich frage dich auch immer, aber du hast mir auch die Scheu genommen oder die Hemmung genommen.
Dann freue ich mich, wenn das bei einem gelungen ist, weil ich denke, wenn es bei dir gelungen ist, dann kannst du sagen, das ist ja, guck mal, hat bei mir geklappt, klappt bei dir vielleicht auch.
Und viele, die das jetzt hören, können genauso handeln.
Ganz genau.
Können sich das immer wieder anhören und sich das mal zur Brust nehmen.
Ja, und ich mal so. Was ich vielleicht noch sagen will, und das ist eine ganz gute Übung. Es gibt ganz viele Behinderungen und nicht jedem sieht man sofort die Behinderung an. Ich meine, wenn du im Rollstuhl sitzt, ist es klar, du hast irgendetwas. Aber immer mal fragen oder überlegen, das könnte mich auch treffen.
Ja.
Weil die meisten Behinderungen sind nicht angeboren. Man denkt ja immer, wie kommen alle behindert mit, ich weiß nicht was, zur Welt. Die meisten erwerben das im Laufe ihres Lebens durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch Vergiftung, was weiß ich, es kann so viel passieren. Also immer überlegen, das könnte mir auch passieren und dann, was würde ich tun oder wie würde ich reagieren? Würde mir das gefallen, wenn jeder herkommt und mich anpackt oder so? Das gefällt keinem, wenn einer ständig herkommt und irgendwas will.
Hat auch einfach mit Respekt zu tun, finde ich, demjenigen gegenüber, jedem gegenüber. So, ne?
Das ist so.
Ja.
Das rate ich. Und was ich auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, einfach mal einen Rollstuhl ausleihen. Das ist eine ganz prägende Erfahrung.
Ich würde ja schon daran scheitern, mich damit wahrscheinlich fortbewegen zu können.
Ja, weil das bringt dir ja keiner bei, Rollstuhlfahren. Ja. Die stellen dir einen Rollstuhl hin, die Krankenkasse sagt, boah, Rollstuhl, fahr. Das heißt, du musst es schon mal selber lernen.
Ja.
Wie fahre ich damit? Wie drehe ich um? Wie kippe ich? Wie darf ich nicht kippen? Und also es gibt viel Unterstützungsbedarf. Immer denken, ich könnte auch der sein, der da drin sitzt. Könnte vielleicht blind sein oder nicht mehr hören. Und
ja, dann hoffe ich auch, dass sich in unserer Stadtverwaltung ein bisschen mehr tut.
Drücken wir die Daumen.
Was das Thema betrifft und vielleicht hört auch die eine oder andere Person zu, die auch gewisse Einschränkungen hat und ist daran interessiert, da mitzuwirken, dann kann man sich gerne, ich sage jetzt mal, bei mir melden, dann stellen wir den Kontakt gerne her.
Da würde ich mich sehr freuen, einfach vielleicht auch mal andere zu treffen oder zu hören, wie geht's dir, was machst du, können wir zusammen was machen, weil einer allein ist ganz ehrenwert, bewirkt aber so gut wie nichts. Es müssen immer mehrere sein.
Ja, vor allem bringt das ja mehr, weil ihr wisst, was fehlt.
Genau.
Und was zu viel ist, wo eine Treppe zu viel ist, die gar nicht dahin muss, da reicht auch eine Rampe.
Ja, richtig.
Bei mir wird auch eine Rampe, ich kann auch eine Rampe hochlaufen.
Richtig.
Ich brauche die Stufe nicht, aber du brauchst halt die Rampe und die Stufe nicht.
Ja.
Ich komme noch mal kurz vor Ende jetzt darauf zurück, Martina. dass du gesagt hast, du treibst zu Hause Sport, hast Physiotherapie, fährst Fahrrad. Mit Fahrradfahren meinst du nicht, dass du dich auf ein richtiges Fahrrad setzt, so wie man sich das bildlich vorstellt in dem Moment, als du das gesagt hast, sondern du setzt dich an so einen kleinen mobilen Mini-Heimtrainer mit zwei Pedalen und ja, dadurch kräftigst du halt deine Muskulatur. Martina, vielen Dank, dass du
Ich
hier
danke
bist.
dir, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, das ist gut rübergekommen. Es war
Ja,
gut
ich
verständlich.
bin mir sicher. Liebe Hoodies, wir hoffen, es hat euch gefallen. Habt Martina gut zugehört und habt euch gut unterhalten gefühlt. Wir wünschen euch dann noch ja, eine schöne Zeit. Bleibt gesund, werdet gesund, wenn es euch vielleicht gerade nicht so gut geht.
Genau.
Und ich sagte mal bis bald.
Bis bald.
Thank you.